Ja, Schopenhauer, unser Thema. Man macht sich da anfangs so erniedrigt, wenn man da sitzt im Stuhl, aber ist etwas bequemer als die hölzernen Stühle. Ja, Schopenhauer. Er versteht sich ja als unmittelbarer Nachfolger, Verbesserer der kantischen Philosophie. Und in dem Sinne verlangt Schopenhauer ja, bevor man sein Hauptwerk, die Welt als Wille und Vorstellung, liest, solle man gefälligst sich auch auseinandersetzen mit der kantischen Philosophie und insbesondere mit dem Anhang zu Die Welt als Wille und Vorstellung unter dem Titel Kritik der kantischen Philosophie. Eine Kritik, wo Schopenhauer, ich habe diese Stelle ja letztens zitiert, ganz allein Kantens Fehler und Schwächen im Auge hat. Ich führe einen schonungslosen Vertilgungskrieg gegen sie, stets darauf bedacht, nicht sie schonend zu bedenken, sondern sie vielmehr in das hellste Licht zu stellen, um sie desto sicherer zu vernichten. Ja, was sind die Fehler Kantens nach Schopenhauer? Nun, da gibt es einen wichtigen Punkt, den Schopenhauer gesehen hat, ein Grundübel der kantischen Vernunftkritik, das Schopenhauer vielleicht deutlicher als die meisten anderen gesehen hat, aber er interpretiert dieses, oder er behebt dieses Grundübel dann auf eine unzulängliche, höchst unzulängliche Weise, so dass er das, was bei Kant schlimm ist, noch schlimmer macht. Was sind denn die Unterschiede zwischen Kant und Schopenhauer? Oder was ist das, was Schopenhauer an Kant bemängelt? Ich zitiere aus dieser Kritik der kantischen Philosophie. Und hier stellt Schopenhauer fest, es ist zum Erstaunen, wie Kant, ohne sich weiter zu besinnen, seinen Weg verfolgt, seiner Symmetrie nachgehend, nach ihr alles ordnend, ohne jemals einen der so behandelten Gegenstände für sich in Betracht zu nehmen. Ich will mich näher erklären. Nachdem er die intuitive Erkenntnis, also die Anschauung, bloß in der Mathematik in Betrachtung nimmt, vernachlässigt er die übrige anschauliche Erkenntnis. Also Kant nicht vernachlässigt die anschauliche, wie man sagen würde, die empirische Erkenntnis, empirische Wahrnehmung. Er vernachlässigt die übrige anschauliche Erkenntnis, in der die Welt vor uns liegt, gänzlich und hält sich allein an das abstrakte Denken, welches doch alle Bedeutung und Wert erst von der anschaulichen Welt empfängt. Also hier sehen wir schon, Schopenhauer argumentiert als Empirist, was auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn wir uns erinnern, sein Lehrer in Göttingen ist Gottlob Ernst Schulze, nicht der Enesidemus Schulze, der ja 1792 unter diesem Pseudonym Enesidemus eine Kritik der Reinholdschen, aber auch der Kantschen Philosophie vorlegt und darin dezidiert feststellt, dass Hume, also der englische Empirismus, durch die Vernunftkritik nicht überwunden und nicht widerlegt ist. Es ist also der Erfahrungsstandpunkt, auf den sich hier Schopenhauer stellt, indem er festhält, ja, Kant berücksichtigt die Anschauung nur, soweit es um diese bloßen Formen der Anschauung, Raum und Zeit, verstanden als reine Ordnungsstrukturen zu tun ist, jene Ordnungsstrukturen, die Bedingung der Möglichkeit von Mathematik als Wissenschaft sind, laut Kant. Aber die ganze anschauliche Erkenntnis, in der die Welt vor uns liegt, nach Schopenhauer, die berücksichtigt Kant nicht. Vielmehr hält er sich allein an das abstrakte Denken, das doch alle Bedeutung und Wert erst von der anschaulichen Welt empfängt. Also ein zunächst einmal von Grund auf empiristischer Standpunkt, den Schopenhauer hier gegenüber Kant bezieht. Das wird vielleicht etwas deutlicher. Folgender Stelle, wo Schopenhauer sich über das Objekt der Erfahrung auslässt, so wie Kant es versteht oder vielmehr nach Schopenhauer missversteht. Sein Objekt der Erfahrung, davon er beständig redet, der eigentliche Gegenstand der Kategorien bei Kant, ist nicht die anschauliche Vorstellung. Also das Objekt der Erfahrung bei Kant ist nicht die anschauliche Vorstellung, ist aber auch nicht der abstrakte Begriff, sondern von beiden verschieden und doch beides zugleich und ein völliges Unding. Das Objekt der Erfahrung bei Kant ist nach Schopenhauer ein völliges Unding, weil es irgendwas zwischen Anschauung und abstraktem Begriff ist. Ja, nach Kant ja der, durch die Verstandeshandlungen, durch die Kategorien mit Bezug auf das Mannigfaltige, das in der Anschauung gegeben ist, zustande gebrachte Gegenstand, und zwar der Gegenstand der Erfahrung überhaupt. Jetzt müsste man nur wissen, was diese Erfahrung überhaupt ist. Das ist genau der wunde Punkt, auf den Schopenhauer hier hindeutet, der wunde Punkt in der kantischen Philosophie. Mit was ist dieses Objekt der Erfahrung, dieses, wie Schopenhauer sagt, völlige Unding? Ja, völlige Unding gemessen an dem Ding, das man in der empirischen Anschauung als gegeben wähnt. Dieses Objekt der Erfahrung bei Kant ist ja, nun ja, es ist schon insofern ein Unding, als es nicht ein anschaulich gegebener Gegenstand ist, sondern nur ein Gegenstand überhaupt, nämlich der Gegenstand der mathematischen Naturwissenschaften. Das ist tatsächlich ein Wunderpunkt in Kants Vernunftkritik. Diese Erfahrung überhaupt und die Gegenstände der Erfahrung überhaupt, von denen Kant spricht, das sind nicht die Gegenstände überhaupt, sondern das ist eine ganz spezifische Form von Erfahrung und eine ganz spezifische Art von Gegenständen. Das ist nämlich die Erfahrung im Sinne der mathematischen Naturwissenschaft, also theoretischen Physik, und das sind deren Gegenstände. Das sind die gesetzmäßig bestimmten und gesetzmäßig, naturgesetzmäßig bestimmbaren Gegenstände. Es sind aber nicht die phänomenalen Gegenstände. Nicht Kant ist das ja erst eigentlich recht zum Problem geworden in seiner dritten Kritik, in deren zweiten Teil, in der Kritik der teleologischen Urteilskraft. Da thematisiert Kant dann ja, die Gegenstände, die schlechterdings nicht als von uns vermittels der Verstandeshandlungen konstruierte Gegenstände gedacht werden können und die doch, wie Kant sagt, gegeben sind. Also die, wie Kant sich ausdrückt, besonderen Naturerscheinungen. Ja, das ganze Reich der Organismen vor allem. Das ist die Frage in der Kritik der teleologischen Urteilskraft. Wie können wir diese Gegenstände erkennen, von denen wir doch schlechterdings nichts sagen können, im Unterschied zu den Gegenständen der mathematischen Naturwissenschaft, dass sie von uns konstruiert sind? Also, dass hier ein Problem vorliegt, ist Kant erst, nämlich in der Konzeption der Kritik der reinen Vernunft, dass hier ein Problem vorliegt, dass vor allem die Kritik der reinen Vernunft der eigentlichen Phänomenalität der Phänomene, dem, was uns da erscheint, dass die Kritik der reinen Vernunft diesen Phänomenen nur sehr bedingt gerecht wird. Das ist Kant erst in der dritten Kritik zum Thema, zum Problem geworden und wird auch dort nur wird dort zwar thematisiert, aber das Problem im Grunde nicht gelöst. Ja, also der Gegenstand der Erfahrung laut Schopenhauer ein Unding, weil Schopenhauer kurz gesagt als unter diesem Aspekt als Empirist kritisch der kantischen Philosophie gegenübersteht und in dem Sinn versteht er den Unterschied zwischen Kants Methode und der, welche ich befolge, dahingehend, dass er, also Kant, von der mittelbaren, der reflektierten Erkenntnis ausgeht. Wie gesagt, die Erkenntnis, die Kant in der Kritik der reinen Vernunft im Auge hat, im Blick hat, das ist die Erkenntnis, das sind die Gegenstände, das ist die Erfahrung im Sinne der mathematischen Naturwissenschaft. Ja, das ist das Scientifische an der Erfahrung, wie Kant sich mal an einer Stelle ausdrückt. Und insofern, sagt Schopenhauer durchaus zutreffend, er, Kant, geht aus von der mittelbaren, der reflektierten Erkenntnis. Er dagegen, Schopenhauer, will ausgehen von der unmittelbaren, der intuitiven. Hier spricht er also wie ein Empirist oder Sensualist. Ich dagegen gehe aus von der unmittelbaren, der intuitiven Erkenntnis. Er, Kant, ist demjenigen zu vergleichen, der die Höhe eines Turmes aus dessen Schatten misst. Ja, wiederum durchaus treffender Hinweis. Ja, das Thema der kantischen Vernunftkritik ist, jedenfalls in der transzendentalen Ästhetik und transzendentalen Analytik, wie ist reine Mathematik möglich, wie ist reine Naturwissenschaft möglich? Also diese durchaus, ich würde sagen, modalisierte Erkenntnis ist das Thema der Vernunftkritik, also wie Schopenhauer zutreffend sagt. Er geht aus, Kant geht aus von der mittelbaren, der reflektierten Erkenntnis. Er ist demjenigen zu vergleichen, der die Höhe eines Turmes aus dessen Schatten misst. Ich aber dem, welcher den Maßstab unmittelbar auflegt. Daher ist ihm die Philosophie eine Wissenschaft ausbegriffen, mir eine Wissenschaft inbegriffen aus der anschaulichen Erkenntnis der alleinigen Quelle aller Evidenz geschöpft und in allgemeine Begriffe gefasst und fixiert. Diese ganze uns umgebende, anschauliche, vielgestaltete, bedeutungsreiche Welt überspringt er, also Kant, und hält sich an die Formen des abstrakten Denkens. Wobei allerdings die Voraussetzung zum Grunde liegt, dass die Reflexion der Ecktypus aller Anschauung sei, daher alles Wesentliche der Anschauung in der Reflexion ausgedrückt sein müsse, und zwar in sehr zusammengezogenen, daher leicht übersehbaren Formen und Grundzügen. Und dann, unter dieser Voraussetzung, gesteht man sie Kant zu, dann gäbe das Wesentliche und Gesetzmäßige des abstrakten Erkennens alle Fäden an die Hand, welche das bunte Puppenspiel der anschaulichen Welt vor unseren Augen in Bewegung setzen. Ja, also Schopenhauer will diese ganze uns umgebende, anschauliche, vielgestaltige, bedeutungsreiche Welt gleichsam unmittelbar in Augenschein nehmen. Nur so einfach ist das nun wieder auch nicht, denn diese ganze bedeutungsreiche, vielgestaltete, anschauliche, uns umgebende Welt ist im Grunde bedeutungslos. Wie das? Wie das? Nun, weil Schopenhauer die ja, den ganzen Grundsatz, auf den Kant seine Lehre gründet, also kurz gefasst den Lehrbegriff des transzendentalen Idealismus, in radikaler Weise umdeutet. Was ist der Lehrbegriff des transzendentalen Idealismus bei Kant oder des kritischen Idealismus? Das ist kurz die Gleichsetzung von empirischer Realität und transzendentaler Idealität. Und zwar empirische Realität und transzendentale Idealität der Anschauungsformen Raum und Zeit und damit auch der Erscheinungen. Was meint Kant damit? Nun, zum einen drückt diese, will da jemand rein? Ein Bildungshungriger? Oder? Ich hoffe, es da. Das schon Halluzinationen, gut, aber nach Schopenhauer ist das dann eh schon egal. Nicht? Wir leben ohnehin nur in einer traumhaften Welt nach Schopenhauer. Ja, aber was meint Kant denn mit seinem Lehrbegriff des transzendentalen Idealismus? Man muss es einfach hier an dieser Stelle wiederholen, weil es so wichtig ist. Nicht empirische Realität und transzendentale Idealität der Anschauungsformen Raum und Zeit und damit auch der Erscheinungen. Also all dessen, was Gegenstand der Erfahrung ist. Was meint denn Kant damit? Nun ja, zum einen spricht er mit dieser Identifizierung von empirischer Realität und transzendentaler Idealität. genau das an, was ich ihm und auf einen Schritt Weges gemeinsam mit Schopenhauer vorwerfe, nämlich die Engführung der Vernunftkritik. Diese Engführung mit Blick auf die Gegenstände der Mathematik und der reinen Naturwissenschaft. Diese Gegenstände, ja, genau mit Blick auf diese Gegenstände, sind miteinander verschränkt. Die empirische Realität von Raum und Zeit und deren transzendentale Idealität. Denn in der mathematischen Naturwissenschaft werden Raum und Zeit als reine Ordnungen des Nacheinander und des Nebeneinander aufgefasst, also Zeit als bloß chronologische Zeitordnung, Raum als bloß metrischer Raum. Man spannt ein Koordinatennetz aus und untersucht dann, naja, wie sich Massepunkte innerhalb dieses Koordinatennetzes bewegen und wie wir diese Bewegungen mathematisch beschreiben können. Jetzt werden Sie sagen, hoppla, das ist ja nur der Gegenstandsbegriff im Sinne der klassischen Physik. Und da sehen Sie auch genau schon das Problem, das nämlich dann dem Kantianismus insgesamt daraus erwachsen ist, dass dieser Gegenstands- und Erfahrungsbegriff der klassischen Physik sich dramatisch geändert hat an der Wende zum 20. Jahrhundert. Man hätte aber schon früher drauf kommen können, zum Beispiel mit Blick auf biologische, auf Gegenstände der Biologie, also auf Organismen, dass da ja, naja, Raum und Zeit auch noch eine ganz andere Rolle spielen. Denken Sie sowas an wie an biologische Eigenzeit. Und auch wir selbst erfahren Zeit ja nicht bloß als eine lineare Ordnung des Nacheinander. Und das ist die chronologisch gemessene, chronologisch messbare Zeit. Ja, die ist in dem Sinn tatsächlich transzendental ideal, denn die Zeit erfahren wir ja auf eine ganz andere Weise. Nicht etwa als Dauer. Als Dauer etwa einer solchen Vorlesung. Naja, das hängt dann davon ab, wie sehr einen der Stoff interessiert oder langweilt, wie man dann diese Dauer erfährt. Das kann ja endlos werden. Vortragende ermüdend ist, das kann auch die Zeit wie im Flug vergehen. Ja, und dann schaut man, oh, schon eine Stunde vorbei. Hätte ich nicht gedacht. Ja, oder machst du, oh Gott, noch 5 Minuten. Ich muss Sie enttäuschen, es sind noch 1 Stunde und 5 Minuten. Chronologisch gemessen. Ja, also daran wird ja deutlich, empirische Realität und transzendentale Idealität der Zeit, das geht nicht unbedingt so auf einen Nenner, das ist nicht unbedingt das Gleiche. Das ist das Gleiche, also wir können beide identifizieren mit Blick auf den Zeit- und Raumbegriff und Gegenstandsbegriff der klassischen Physik. Und das tut Kant. Warum er das tut, hat noch eine zweite, eine grundlegend strategische Funktion, die allererst verständlich wird, wenn man bedenkt, warum Kant eine Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat. Die hat er ja nicht geschrieben, um der reinen Mathematik und der theoretischen Naturwissenschaft auf die Sprünge zu helfen. Kant sagt das ausdrücklich, also die Mathematiker und die Physiker, die brauchen eine Kritik der reinen Vernunft nicht. Die haben an der reinen Anschauung und an der Erfahrung ihren Maßstab und gehen anhand dieses Maßstabes ihren sicheren Weg einer Wissenschaft. Ja, das eigentliche Thema der Kritik der reinen Vernunft, das ist ja nicht der aberwitzige Versuch, Mathematik oder Physik da irgendwelche philosophischen oder wissenschaftstheoretischen Vorgaben machen zu wollen, sondern die Kritik der reinen Vernunft schreibt Kant ja, weil er sich überlegt, ja, wie überhaupt ist denn Metaphysik, also Philosophie, als Wissenschaft möglich? Das ist ja die Grundfrage der Vernunftkritik. Wie ist Metaphysik, wir würden heute wahrscheinlich sagen, wie ist überhaupt Philosophie noch als Wissenschaft möglich? Und Mathematik und Physik nimmt er ja quasi nur als Beispiele. Habe ich jetzt den Sessel irgendwie devastiert? Ja, irgend so ein offenbar... Ach so, damit das dann... Na, irgendwie notwendig scheint das Ding nicht zu sein. Für die Funktionalität des Stuhles. Es mag allerdings sein im Verlauf dieser Stunde, dass ich von eines Besseren belehrt werde, falls ich also irgendwann einmal wortlos oder mit einem erschrockenen vor ihren Augen dahin sinke, dann wissen Sie das gar nicht. Das war vielleicht doch für die Stabilität erforderlich. Ja, das ist aber dann, das kann uns nur die Erfahrung lehren. Gut. Wo war ich denn geblieben? Ah ja, was ist eigentlich das Thema der Vernunftkritik? Wie ist Philosophie überhaupt noch als Wissenschaft möglich? Oder müssen wir die Akten über dieser gesuchten und vielleicht jahrtausendelang vergeblich gesuchten Wissenschaft schließen? Die Frage ist ja immer noch hochaktuell, auch trotz oder vielleicht auch gerade wegen Kantens Vernunftkritik. Wieder ein Motiv für mich zu sagen, dass alle Philosophie nach Kant eine nachkantische ist. Ja, wie ist überhaupt Philosophie als Wissenschaft möglich? Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Und da hat diese Gleichsetzung von empirischer Realität und transzendentaler Idealität der Anschauungsformen und des uns durch diese Anschauungsformen vermittelten und somit dann auch der noch zusätzlich durch die Vermittlung der Kategorien dann zustande gekommenen Gegenstände der Erfahrung. So hat also diese Gleichsetzung von oder diese Verschränkung von empirischer Realität und transzendentaler Idealität eine eminent strategische Bedeutung im Gesamtentwurf der Vernunftkritik. Es hängt hier alles an der transzendentalen Idealität und deren Gegenbegriff, dem transzendental Realen. Und dem trägt Kant Rechnung durch das ominöse Ding an sich oder die ominösen Dinge an sich, beziehungsweise durch die Unterscheidung eben von Erscheinungen und Dingen an sich. Demzufolge haben wir es mit allem, was in Raum und Zeit erscheint oder räumlich-zeitlich strukturiert ist, also mit allen Gegenständen der Erfahrung, Da haben wir es zu tun mit Erscheinungen. Die sind zwar empirisch real, nach Kant, aber transzendental ideal. Das heißt aber nun, sie sind eben nicht Dinge an sich, sondern immer nur Dinge, wie sie für uns gemäß der beiden Formen unserer Anschauung, Raum und Zeit, erscheinen. Das heißt nicht, dass sie bloßer Schein wären. Wir haben ja gar keine anderen möglichen Gegenstände der Erfahrung als solche, die räumlich-zeitlich reformiert sind. Aber das sind eben, sagt Kant, und hier argumentiert übrigens Kant selbst, empiristisch, so im Sinne eines bloß empirischen Idealismus, das sind bloß die Formen unserer Anschauung, es könnte ja andere Formen der Anschauung geben. Das ist eine unglückliche Argumentation Kantens, nebenbei bemerkt. Genau diese Argumentation kann sich Schopenhauer zunutze machen. Ja, aber diese Erscheinungen sind eben nicht die Dinge an sich. So wie sie ohne Bezug auf unser Erkenntnisvermögen sind oder vielmehr wären. Weil solche Dinge, ja, solche transzendental-realen Dinge an sich können wir eben nicht, schlechterdings nicht erkennen. Zum Erkennen bedarf es immer, nicht, neben der Funktionen des Verstandes, auch der Formen der Anschauung. Erkennen können wir sie nicht, wir können sie uns bloß denken. Nicht? Allerdings, dass so gedacht ist, das ist wahrlich ein Unding. Nicht? Aber das erlaubt Kant, Platz freizuhalten für dasjenige, was eben nicht Gegenstand möglicher Erfahrung ist. Also nicht Gegenstand der Naturwissenschaften. Damit ist Platz freigehalten für die, jedenfalls denkbaren, Gegenstände der Metaphysik. Das ist ja ein Thema, das Kant dann im sogenannten Antinomien-Kapitel in der Kritik der reinen Vernunft ausführlich zur Sprache bringt. Also wenn Sie vor allem an die dritte Antinomie, an die berühmte Freiheitsantinomie denken, geschieht, gibt sowas wie Kausalität aus Freiheit oder ist alles der Naturnotwendigkeit und damit der Abfolge von Ursachen und Wirkungen unterworfen. Da bedient sich Kant genau dieser kritischen Unterscheidung zwischen Erscheinungen und Dingen an sich. Dieser kritischen Unterscheidung aber liegt zugrunde, die, wie ich sage, und zwar in Übereinstimmung hier ausnahmsweise mit Schopenhauer sage, problematische Identifizierung von empirischer Realität und transzendentaler Idealität. Eine Identifizierung, die wir aber in dieser Weise nur eingeschränkt vornehmen können, mit Blick auf die Gegenstände und auf den Erfahrungsbegriff der, naja, klassischen Physik. Gut, und daraus ergibt sich ein ganzer Rattenschwanz an Problemen, mit denen Kant nicht fertig geworden ist und mit denen auch die nachkantische Philosophie bis heute nicht fertig geworden ist, geschweige denn, dass man allgemein überhaupt gesehen hätte oder sähe, worin denn da das Problem oder wo denn da das Problem liegt. Schopenhauer sieht einen Eckpunkt dieses ganzen Problems. Die Lösung, die er dann ergreift, ist aber nun eine denkbar unglückliche und ungeschickte. Er sagt dann nämlich, Er deutet dann nämlich die Erscheinungen überhaupt um in Schein. Wieder aus seiner Kritik der kantischen Philosophie. Ich habe es als das Hauptverdienst Kants aufgestellt, dass er die Erscheinung vom Dinge an sich unterschied. Also das ist das Hauptverdienst Kantens nach Schopenhauer, dass er die Erscheinung vom Dinge an sich unterschied. Diese ganze sichtbare Welt für Erscheinung erklärte und daher den Gesetzen derselben alle Gültigkeit über die Erscheinung hinaus absprach. Wobei es allerdings auffallend ist, dass er jene bloß relative Existenz der Erscheinung, die Erscheinung ist immer das Ding für uns, eben nicht das transzendental reale Ding an sich, sondern immer nur das Ding an sich, das Ding für uns, mit dem wir zu tun haben. Und so ist es allerdings auffallend, schreibt Schopenhauer, dass er jene bloß relative Existenz der Erscheinung nicht aus der einfachen, so naheliegenden, unleugbaren Wahrheit ableitete, kein Objekt ohne Subjekt. Hier wird also der kantische, kritische oder transzendentale Idealismus umgedeutet von Schopenhauer in einen subjektivistischen Idealismus. Kein Objekt ohne Subjekt. Ja, und da kann sich Schopenhauer, kann sich auf diese unglückliche Argumentation Kantens bezüglich der Anschauungsformen Raum und Zeit berufen. Wo Kant schreibt, das sind ja nur die Formen unserer Anschauung. Raum und Zeit. Es könnte ja andere geben. Und soweit uns Gegenstände eben nur gegeben sind, ja, vermittels der kategorialen Handlungen, also der Verstandeshandlungen, aber eben immer nur in Raum und Zeit, diesen unseren bloß subjektiven Formen der Anschauung gemäß, haben wir es eben nur mit den Erscheinungen zu tun und nicht mit den Dingen an sich. Schopenhauer kürzt das nun ab und sagt, kein Objekt ohne Subjekt. So hätte Kant schon an der Wurzel das Objekt, weil es durchaus immer nur in Beziehung auf ein Subjekt da ist, als von diesem abhängig. Also subjektive Konstitution der Welt, als von diesem abhängig, durch dieses bedingt und daher als bloße Erscheinung, die nicht an sich, nicht unbedingt existiert, darzustellen vermocht. Jenen wichtigen Satz hatte bereits Berkeley, gegen dessen Verdienst Kant nicht gerecht ist, zum Grundstein seiner Philosophie gemacht und dadurch sich ein unsterbliches Ansehen gestiftet. Und also der Bischof Berkeley, dieser Sensualist und Spiritualist, bei dem es ja nur Geister gibt, die ganze Welt ist, sogenannte materielle Welt ist bloßer Schein, bloße Vorstellung. Berkeley wird hier gleichsam in einem Atemzug mit Kant genannt. Als großer Vorläufer, der sich ein unsterbliches Andenken gestiftet hat. Und aber genau dagegen opponiert ja Kant, gegen die Verwechslung seines kritischen Idealismus mit dem Spiritualismus Berkeleys. Kant will seinen Idealismus durchaus als einen Realismus verstanden wissen. Wie das aber möglich ist, nach kantischen Begriffen, das ist eben genau das Problem. Und dann stellt Schopenhauer noch fest, ja, Gott sei Dank, in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, da finden sich dann entsprechende Hinweise auch bei Kant selbst, wenngleich er nicht die Formel kein Objekt ohne Subjekt gebraucht, erklärt er dort doch, mit eben der Entschiedenheit wie Berkeley und ich, die in Raum und Zeit vorliegende Außenwelt für die bloße Vorstellung des sie erkennenden Subjekts. Und da gibt es solche Wendungen in der ersten Auflage, die Kant dann in der zweiten Auflage korrigiert, weggelassen und durch andere und noch durch eine Widerlegung des Idealismus, nämlich des kartesischen und des berkeleyschen, ersetzt hat, weil ihm in einer Rezension nämlich genau der Vorwurf gemacht wurde, sein kritischer Idealismus sei doch nichts anderes als der Idealismus Berkeleys. So will es aber Kant nicht verstanden wissen, weil dann versenke ja alle, wären alle Gegenstände der Erfahrung bloßer Schein. Kant will es aber verstanden wissen als Erscheinungen. Und Erscheinung sagt ja immer, dass es da etwas gibt, das erscheint. Ja, und das, was erscheint, ist der uns allerdings per Definition unerkennbar bleibende Grund der Erscheinungen. Das, was Kant dann die Verstandeswelt nennt, im Unterschied zur Sinnenwelt. Oder eben die Dinge an sich, im Unterschied zu den Erscheinungen. Also die Erscheinungen sind nicht grundlos. Wir könnten ja gar nicht von Erscheinung sprechen, wenn es da nicht etwas gäbe, das erscheint. Aber das, was erscheint, nach Kant, ist unerkennbar. Weil es zur Erkenntnis immer dieser beiden Bestandstücke, Anschauung und Verstand bedarf. Die Formen der Anschauung, Raum und Zeit, und die Formen des Verstandes, die Kategorien. Diese beiden zusammen produzieren die Gegenstände und mit ihnen die Erfahrung. So, und bei Schopenhauer nun wird das alles zum Schein. Und so erklärt er, Kants deutliche Erkenntnis und ruhige, besonnene Darstellung dieser traumartigen Beschaffenheit der ganzen Welt ist eigentlich die Basis der ganzen kantischen Philosophie, ist ihre Seele und ihr allergrößtes Verdienst. Also genau das, wogegen sich Kant, zumal in der zweiten Auflage der Vernunftkritik, ja ganz energisch gewehrt hat, nämlich dass man seinen Idealismus identifiziert mit dem Berkeleyschen Spiritualismus. Genau in diesem Sinne interpretiert Schopenhauer seinen Kant und rechnet es Kant als sein allergrößtes Verdienst zu. Die deutliche Erkenntnis und ruhige, besonnene Darstellung der traumartigen Beschaffenheit der ganzen Welt. Das ist nach Schopenhauer die Basis der ganzen kantischen Philosophie, ihre Seele und ihr allergrößtes Verdienst. Und im Lichte eben dieser Kurzformel ohne Objekt kein Subjekt. Also mit Kant hält er Schopenhauer daran fest, dass die Objekte subjektiv konstituiert sind. Nur hat dieses Subjektiv eben bei Kant eine andere Bedeutung, als Schopenhauer ihr beimisst. Wir können die Welt eben nur erkennen, wie die Welt für uns eben als Erscheinung strukturiert ist. Aber diese Subjektivität der Anschauungsformen und auch der Kategorien verbirgt ja gerade die einzige Objektivität nach Kant, die wir haben. Die erst verbirgt ja die Objektivität des Gegenstandes, der Erfahrung. Gut, und damit aber zieht Schopenhauer die weitere Folge, ist alle bisherige Metaphysik erledigt. Und die bisherige Metaphysik hat angenommen, das, was wir a priori erkennen, sei eben nicht bloß die subjektive Struktur unseres Erkenntnisvermögens. Sei also nicht bloß die Gesetzmäßigkeit der Welt, soweit sie uns erscheint, sondern tatsächlich die objektive Struktur einer an sich seienden Welt. In dem Sinne schreibt Schopenhauer, alle früheren okzidentalischen Philosophen, also alle früheren Philosophen des Abendlandes hatten geweint, diese Gesetze, nach welchen die Erscheinungen aneinander geknüpft sind und welche alle Zeit und Raum sowohl als Kausalität und Schlussfolge ich unter dem Ausdruck des Satzes vom Grunde zusammenfasse, mit all diese Gesetze wären absolute und durch gar nichts bedingte Gesetze, also eterne Veritates, mit ewige Gesetze, ewige Wahrheiten. Die Welt selbst wäre nur in Folge und Gemäßheit derselben und daher müsse nach ihrem Leitfaden das ganze Rätsel der Welt sich lösen lassen. Aber dieses Rätsel der Welt ist nun nach Schopenhauer gerade unlösbar. Die Welt, soweit wir sie erkennen, nach Schopenhauer müssen wir sagen, soweit wir sie zu erkennen weinen, ist bloßes Gehirnprodukt, Welt als Vorstellung, die wahre und wirkliche Welt aber entzieht sich unserem Erkennen, das ist die Welt als Wille, darum Welt als Wille und Vorstellung. Die Welt der Vorstellung ist dem Satz vom Grunde entsprechend zurechtgemodelt. Das ist eine Welt für uns, für unser Erkennen. Die ist aber, ja, wie zuvor gesehen, bloß von traumartiger Beschaffenheit. Ihr liegt zugrunde, naja, nun nicht eine Verstandeswelt wie bei Kant, die uns unbekannten Gründe der Erscheinungen, nein, sondern dieser Grund ist grundlos. Das ist der Wille. Gut, und jetzt ist die Frage, wie kommt Schopenhauer zu dieser kühnen Behauptung, dass das eigentliche Ding an sich der Wille ist. Nun, Welt als Wille und Vorstellung, eigentlich müsste es umgekehrt heißen, Welt als Vorstellung und Wille. Nicht? Dann im ersten Buch wird zunächst die Welt als Vorstellung dargestellt, eingeführt. Mit dem ersten Paragraphen des ersten Buches schreibt Schopenhauer, die Welt ist meine Vorstellung. Dies ist eine Wahrheit, welche in Beziehung auf jedes lebende und erkennende Wesen gilt. Obwohl nur der Mensch sie in das reflektierte, abstrakte Bewusstsein bringen kann. Und tut er dies wirklich, so ist die philosophische Besonnenheit bei ihm eingetreten. Also sobald er sich bewusst wird, die Welt ist meine Vorstellung. Es wird ihm dann deutlich und gewiss, dass er keine Sonne kennt und keine Erde, sondern immer nur ein Auge, das eine Sonne sieht, eine Hand, die eine Erde fühlt, dass die Welt, welche ihn umgibt, nur als Vorstellung da ist, durchweg nur in Beziehung auf ein anderes, das Vorstellende, welches er selbst ist. Und als Gewährsmänner für diese Auffassung führt er neben Kant, eben Berkeley und vor allem die Weisen Indiens an, die Vedanta-Philosophie. So nach dem Motto, die neueste Philosophie, also die Schopenhauersche, ist zugleich die allerälteste. Ja, strategisch guter Zug. Also die ganze Welt bloßer Schein. Gut, wir kennen das ja auch aus der Dichtung, der Antike, ja, Renaissance. Und die Welt ein Traum, ja, Barock ist das schon. Ne? Die Welt als Vorstellung, die Welt, soweit sie Gegenstand der Erfahrung werden kann, Gegenstand der Wissenschaften ist, ist dem Satz vom Grunde unterworfen. Aber diese Welt als Vorstellung ist eben nicht die einzige und eben nicht die wirkliche Welt. Die Welt ist nicht nur meine Vorstellung. Denn, schreibt Schopenhauer im Paragraph 17, das ist schon im zweiten Buch von Die Welt als Wille und Vorstellung, also die Welt als Wille. Denn was uns jetzt zum Forschen antreibt, ist eben, dass es uns nicht genügt zu wissen, dass wir Vorstellungen haben. Dass sie solche und solche sind und nach diesen und jenen Gesetzen, deren allgemeiner Ausdruck allemal der Satz vom Grunde ist, zusammenhängen. Wir wollen die Bedeutung jener Vorstellungen wissen. Wir wollen hinter diese Bilder und Namen dringen. Wir wollen die Bedeutung jener Vorstellungen wissen. Übrigens ein Grundthema in der analytischen Philosophie. Nicht? Wie hat das Nietzsche so schön, Wittgenstein so schön, das war ein freudsche Fehlleistung jetzt. Nicht? Sie sehen, wie ich Wittgenstein einschätze. Ja, also wie hat das Wittgenstein gesagt? Was ist sein Grundproblem? Nicht? Der Fliege den Weg aus dem Fliegenglas zeigen. Nicht? Aus diesem Gefängnis der Vorstellung, bloßen Vorstellung, der bloßen Namen, der bloßen Bilder für etwas. Nicht? Wie also Können wir die Bedeutung jener Vorstellungen wissen? Fragt Schopenhauer. Wir fragen, übrigens Schopenhauer ja ein wichtiger Autor nebenbei bemerkt für Wittgenstein. Wir fragen, ob diese Welt nichts weiter als Vorstellung sei, in welchem Falle sie wie ein wesenloser Traum oder ein gespensterhaftes Luftgebilde an uns vorüberziehen müsste, nicht unserer Beachtung wert. Also die Frage, was motiviert uns denn überhaupt? Wenn die Welt nur unsere Vorstellung ist, dann ist sie ja bedeutungslos, dann ist ja alles gleichgültig. Erinnern Sie sich an das, was ich über den neuzeitlichen Nominalismus gesagt habe. Ja, Schopenhauer zieht hier die Konsequenz dieses Nominalismus, eine der möglichen Konsequenzen dieses Nominalismus. Wie kommen wir aus einer Welt, ja, für die wir bloß Namen haben, bloß Zeichen, wie kommen bloß Bilder, wie kommen wir da zu den Bedeutungen, zu Gegenständen selbst? Zu etwas, was uns nicht gleichgültig ist. Es ist also die Frage, ob sie die Welt noch etwas anderes, noch etwas außerdem ist und was sonach dieses sei. Wie kommen wir aus dem Gefängnis unserer bloßen Vorstellungen heraus? Anschauungen, Bilder, Namen, Zeichen für ein Bezeichnetes, das sich doch, gerade durch die Zeichen scheint es, seiner Bezeichnung entzieht. Wie also? Nun, Schopenhauer sieht sehr richtig, von außen kommen wir dem Wesen der Dinge nimmermehr bei. Wie immer man auch forschen mag, so gewinnt man nichts als Bilder und Namen. Solange wir innerhalb der Bilder und Namen in dieser Welt der Vorstellung bleiben, gewinnen wir auch immer nur Vorstellungen. Man gleicht einem, der um ein Schloss herumgeht, vergeblich einen Eingang suchend und einstweilen die Fassaden skizzierend. Und doch ist dies der Weg, den alle Philosophen vor mir gegangen sind. Die haben sich alle nicht getraut, da in das Schloss einzudringen oder aus diesem Käfig der Vorstellungswelt auszubrechen. Und der entscheidende Schritt, nämlich das Ding an sich zu erkennen, diesen entscheidenden Schritt, der gelingt erst Schopenhauer. Aber wie? Bekannt bleibt das Ding an sich oder die Dinge an sich, auch darüber kann man sich ja trefflich streiten. Bei Kant bleiben sie unerkennbar. Kant hat immerhin das Problem aufgewiesen nach Schopenhauer. Nicht? Aber wie entrinnen wir diesem Vorstellungsidealismus? Das ist jetzt die Frage. Nun, vermittels eines Stücks Welt, das nicht bloß Vorstellung ist. Und das ist der Leib. Und wir würden aus der bloßen Vorstellung niemals herauskommen, sagt Schopenhauer. In der Tat würde die nachgeforschte Bedeutung der mir lediglich als meine Vorstellung gegenüberstehenden Welt oder der Übergang von ihr als bloßer Vorstellung des erkennenden Subjekts zu dem, was sie noch außerdem sein mag, nimmermehr zu finden sein, wenn der Forscher selbst nichts weiter als das rein erkennende Subjekt wäre. In Klammer schreibt er, geflügelter Engelskopf ohne Leib. Also wenn ich moderner würde man wahrscheinlich sagen, wenn wir bloß ein Hirn im Tank wären. Ja, Sie sehen, wie dieser Schopenhauerianismus üppige Blüten treibt in der analytischen Philosophie. Also wenn wir bloß Hirne im Tank wären, in irgendeiner Nährlösung, dann wäre dieser Ausbruch aus der bloßen, aus der Immanenz der Vorstellungen nicht möglich. Nun aber wurzelt er selbst, also der Forscher, in jener Welt, findet sich nämlich in ihr als Individuum, das heißt sein Erkennen, welches der bedingende Träger der ganzen Welt als Vorstellung ist, ist dennoch durchaus vermittelt durch einen Leib, dessen Affektionen dem Verstande der Ausgangspunkt der Anschauung jener Welt sind. Also der Forscher selbst ist ja in der Welt. Und sein Erkennen ist durchaus vermittelt durch einen Leib, der eben in einer Welt wurzelt, die nicht bloß Vorstellung ist. Unser Leib ist also nach Schopenhauer Bedingung dafür, dass uns die eine Welt, nämlich die Welt als Vorstellung gemeinsam und gegeben ist. Das ist sowas wie ein Leib a priori bei Schopenhauer. Aber indem der Leib die Bedingung dieser Welt als Vorstellung ist, ist er selbst nicht nur Vorstellung. Also so wie Kantianer argumentieren, das transzendentale Subjekt als die Bedingung der Möglichkeit aller Erkenntnis kann selbst nicht Gegenstand der Erkenntnis sein. So argumentiert Schopenhauer in umgekehrter Richtung. Der Leib ist Bedingung dafür, dass uns eine Welt als Vorstellung gegeben ist. Und gerade insofern ist er selbst nicht bloß Vorstellung, dieser Leib. Das Entscheidende ist, dass dieses Subjekt will. Dieses Subjekt des Erkennens ist eben nicht bloß reines Subjekt des Erkennens, nach Schopenhauer, sondern es ist wesentlich Wille. Dieses eine Ding in der Welt, von dem wir wissen, dass es nicht bloß Vorstellung ist, nämlich der Leib, der ist auch Wille. C. Zitat, dem Subjekt des Erkennens, welches durch seine Identität mit dem Leib als Individuum auftritt, ist dieser Leib auf zwei ganz verschiedene Weisen. Einmal als Vorstellung in verständiger Anschauung, als Objekt unter Objekten und den Gesetzen dieser Anschauungswelt unterworfen. Sodann aber auch zugleich auf eine ganz andere Weise, nämlich als jenes jedem unmittelbar Bekannte, welches der Wort Wille bezeichnet. Also ich als Individuum in meiner Leibhaftigkeit bin mir auf zwei ganz verschiedene Weisen gegeben. Einmal als Vorstellung, als Objekt unter Objekten. Das andere Mal bin ich mir unmittelbar bekannt als Wille. Jeder wahre Akt seines Willens ist sofort und unausbleiblich auch eine Bewegung seines Leibes. Er kann den Akt nicht wirklich wollen, das Subjekt der Erkenntnis, es kann den Akt nicht wirklich wollen, ohne zugleich wahrzunehmen, dass er als Bewegung des Leibes erscheint. Der Willensakt und die Aktion des Leibes sind nicht zwei objektiv erkannte verschiedene Zustände. Und dann haben wir immer das Problem, wie kann da Psychisches auf Physisches wirken oder umgekehrt. Der Willensakt und die Aktion des Leibes sind nicht zwei objektiv erkannte verschiedene Zustände, die das Band der Kausalität verknüpft. Sie stehen nicht im Verhältnis der Ursache und der Wirkung, sondern sie sind eines und dasselbe, nur auf zwei gänzlich verschiedene Weisen gegeben. Einmal ganz unmittelbar und einmal in der Anschauung für den Verstand. Also einmal unmittelbar als Wille, das andere Mal in der Anschauung eben als Aktion, als Handlung des Leibes. Die Aktion des Leibes ist nichts anderes als der objektivierte, das heißt in die Anschauung getretene Akt des Willens. Ich werde daher den Leib die Objektität des Willens nennen. Jeder wahre, echte, unmittelbare Akt des Willens ist sofort und unmittelbar auch erscheinender Akt des Leibes. Und diesem entsprechend ist andererseits jede Einwirkung auf den Leib sofort und unmittelbar auch Einwirkung auf den Willen. Sie heißt als solche Schmerz, wenn sie dem Willen zuwider, Wohlbehagen, Wollust, wenn sie ihm gemäß ist. Nun, damit ist also zumindest für ein Ding in dieser Welt, nämlich für uns selbst, der Ausbruch aus dem Vorstellungsidealismus oder bloßen Phänomenalismus gelungen. Und dementsprechend nimmt nun will nun Schopenhauer nicht diese zwei völlig heterogenen Weisen, welche wir vom Wesen und Wirken unseres eigenen Leibes haben, als Schlüssel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur gebrauchen und alle Objekte, die nicht unser eigener Leib, daher nicht auf doppelte Weise, sondern allein unserem Bewusstsein gegeben sind, eben nach Analogie jenes Leibes beurteilen und daher annehmen, dass wie sie einerseits ganz so wie er Vorstellung und darin mit ihm gleichartig sind, auch andererseits das sind, was der Leib seinem inneren Wesen nach ist, nämlich Wille. So nach ist also die Welt nicht bloß Vorstellung, sondern auch Wille. Das ist allerdings schlimm. Warum? Weil der Wille eben nicht dem Satz vom Grunde, oder die Welt als Wille, nicht dem Satz vom Grunde entsprechend zurechtgemodelt werden kann. Der Wille ist grundlos. Er hat keinen Grund und kein Ziel. Er ist ewig drängend. Er ist quälend. Ja, wir sind im Zeitalter des Pessimismus. Er ist das Unergründliche. Er ist eben keine bloße Vorstellung, sondern, wenn man so will, mit Kant, Ding an sich. Als solches unerkennbar, grundlos, drängend, eine Kraft, ein Wollen, das in allem wirksam ist. Der Wille objektiviert sich, und zwar mannigfaltig. Er objektiviert sich, indem er sowas wie Ideen als Muster realisiert. Er, der Wille, offenbart sich ebenso ganz und ebenso sehr in einer Eiche wie in Millionen. Er objektiviert sich in allem, in jedem Individuum, in jeder Gattung, in jeder Spezies. Jede allgemeine ursprüngliche Naturkraft, schreibt Schopenhauer, ist also in ihrem inneren Wesen nichts anderes als die Objektivation des Willens auf einer niedrigen Stufe. Wir nennen eine jede solche Stufe eine ewige Idee. Eine ewige Idee. Wobei Schopenhauer hinzufügt, in Platos Sinn. Also so versteht er Platon. Die Ideen sind Muster für die Objektivation des Willens. Der Wille ist also sowas wie die Urkraft der Welt, die sich dann auf verschiedenen Niveaus objektiviert. Der Wille selbst ist aber ohne Richtung. Abwesenheit alles Zieles, aller Grenzen gehört zum Wesen des Willens an sich. Der Wille ist ein endloses Streben und insofern ist er unbefriedigt, zutiefst unbefriedigt. und insoweit bestätigt und befestigt das auch Schopenhauers Abkehr und Kritik an aller bisherigen Metaphysik. Wir haben es nicht nötig, schreibt er, zu inhaltsleeren negativen Begriffen unsere Zuflucht zu nehmen und uns selbst glauben zu machen, wir sagten etwas, wenn wir mit hohen Augenbrauen vom Absoluten, vom Unendlichen, vom Übersinnlichen und was dergleichen bloße Negationen mehr sind, redeten. Zugedeckte leere Schüsseln dieser Art werden wir nicht aufzutischen brauchen. Und dafür haben wir ja den Willen. Ja?
Ist der Wille der persönliche Wille? Nee,
das webt und webt und wallt und will in ihnen.
Ja, aber dann ist das, wieso ist das dann ein endloses Streben?
Naja, eben, grundlos.
Ja, aber kommt das jetzt dann noch zu meinem persönlichen bewussten Willen dazu?
Ja, ihr bewusster Wille ist nur Agent dieses unbewussten Strebens.
Ja, das heißt, man kann kein konkretes Ziel, also das ist nicht möglich, Leute.
Ich kann es nicht. Ja, das Höchste, was Sie erreichen können, ist die Euthanasie des Willens. Dazu kommen wir ja. Wir sind ja erst im zweiten Buch von Die Welt als Wille und Vorstellung. Nicht? Im dritten Buch und im vierten Buch bietet uns Schopenhauer Hinweise, wie wir von diesem quälenden, ewig drängenden Willen uns befreien können. Nicht, denn im Allgemeinen steht unsere Erkenntnis, er sagt es ja ausdrücklich, im Dienst des Willens. Dem Dienst des Willens bleibt die Erkenntnis in der Regel immer unterworfen, wie sie ja zu diesem Dienst hervorgegangen, ja dem Willen gleichsam so entsprossen ist, wie der Kopf dem Rumpf. Bei den Tieren ist diese Dienstbarkeit der Erkenntnis unter dem Willen gar nie aufzuheben. Und bei den Menschen tritt solche Aufhebung nur als Ausnahme ein. Die Menschen, ja, er verortet nicht, auch den Gegensatz zwischen Welt als Vorstellung und Welt als Wille im Leib. Demnach sind die Genitalien der eigentliche Brennpunkt des Willens. Und der entgegengesetzte Pol des Gehirns, des Repräsentanten der Erkenntnis, das ist der anderen Seite der Welt. Das ist das Gehirn. Ist der Repräsentant der Welt als Vorstellung. Paragraph 60. Das ist schon aus dem vierten Buch der Welt als Wille und Vorstellung. Ja, der Mensch findet vom Eintritt seines Bewusstseins an sich als wollend. Und in der Regel bleibt seine Erkenntnis in beständiger Beziehung zu seinem Willen. Er sucht erst die Objekte seines Wollens, dann die Mittel zu diesen vollständig kennenzulernen. Jetzt weiß er, was er zu tun hat, und nach anderem Wissen strebt er in der Regel nicht. Er handelt und treibt, das Bewusstsein immer nach dem Ziele seines Wollens hinzuarbeiten. Das hält ihn aufrecht und tätig. Sein Denken betrifft die Wahl der Mittel. So ist das Leben fast aller Menschen. Sie wollen, wissen, was sie wollen, streben danach mit so vielem Gelingen, als sie vor Verzweiflung, und so vielem Misslingen, als sie vor Langeweile und deren Folgen schützt. Daraus geht eine gewisse Heiterkeit, wenigstens Gelassenheit hervor, an welcher Reichtum oder Armut eigentlich nichts ändern. Denn der Reiche und der Arme genießen nicht, was sie haben, da dies, wie gezeigt, nur negativ wirkt. Sondern sie genießen das, was sie durch ihr Treiben zu erlangen hoffen. Und sie treiben vorwärts mit vielem Ernst, ja mit wichtiger Miene, so treiben auch die Kinder ihr Spiel. Nicht? Also die meisten. Ja?
Ja, dann verstehe ich jetzt nicht ganz, da fehlt mir noch ein Schritt. Weil Sie haben gesagt, der Wille ist ohne jede Richtung, ohne jedes Ziel und so weiter. Hier lesen Sie aber, die ganze das Wollen geht auf eine bestimmte Richtung, also auf ein gewisses Ziel, wo kommt das denn her?
Ja, das ist ein unendliches Wollen.
Ja, ja schon. Aber jeder strebt ja nach irgendetwas Bestimmten.
Aber danach strebt er in dieser scheinhaften Welt. Getrieben von einem Wollen, das per Definition nicht zu befriedigen ist. Ja, das ist eben nur eine scheinbare. Die Menschen sind ausgeliefert diesem drängenden Wollen. Nicht im Extrem, nach Schopenhauer im Geschlechtstrieb, der ja nur dazu dient, dieses ewig sinnlose Treiben fortzuzeugen. Da erneuert sich ja das Unglück immer wieder aufs Neue. In dieser schlechtesten aller möglichen Welten. Und so treiben die Menschen, sie treiben vorwärts mit vielem Ernst, ja mit wichtiger Miene, so treiben auch die Kinder ihr Spiel. Es ist immer eine Ausnahme, wenn so ein Lebenslauf eine Störung erleidet, dadurch, dass aus einem vom Dienste des Willen unabhängigen und auf das Wesen der Welt überhaupt gerichteten Erkennen entweder die ästhetische Aufforderung zur Beschaulichkeit oder die ethische zur Entsagung hervorgeht. Dann sind jetzt schon die zwei Lösungswege, die Schopenhauer da im dritten und vierten Buch darstellt, angesprochen. Die ästhetische Aufforderung zur Beschaulichkeit oder die ethische zur Entsagung. Die meisten jagt die Not durchs Leben, ohne sie zur Besinnung kommen zu lassen. Hingegen entzündet sich oft der Wille zu einem die Bejahung des Leibes weit übersteigenden Grade, welchen dann heftige Affekte und gewaltige Leidenschaften zeigen, in welchen das Individuum nicht bloß sein eigenes Dasein bejaht, sondern das der Übrigen verneint und aufzuheben sucht, wo es ihm im Wege steht. Also nur wenige gelangen zu einem auf das Wesen der Welt überhaupt gerichteten Erkennen und gelangen somit dahin, entweder auf dem Wege der Ästhetik, der ästhetischen Anschauung, sowas wie ein Seditativ des Willens zu erlangen. Das ist aber immer nur kurzfristig. Das eigentliche Ziel wäre die Euthanasie des Willens. Im Sinne der Enthaltsamkeit, im Sinne also der schopenhauerschen Mitleidsethik.
ja, die Stunde wird mir zu kurz. Ja, also die Erlösung von der Qual des ewig drängenden Willens. Das ist das Problem. Das Problem löst Schopenhauer in den Büchern 3 und 4 von Die Welt als Wille und Vorstellung. Ästhetisch im dritten Buch, ethisch im vierten Buch. Dazu kommen wir aber erst das nächste Mal. Oder? Na, ganz kurz. Wie ist denn überhaupt diese ästhetische Beruhigung, jedenfalls zeitweise Sedierung des Willens, wie ist die möglich? Nun, auf der Seite des erkennenden Subjekts muss sich die erkennende Tätigkeit aus der Willensbestimmtheit lösen. Das ist nur möglich, wenn auf der Seite des Objekts etwas aus dem Kontext bloß kausaler Verkettung heraustritt. Und das ist genau das Objekt des ästhetischen Wohlgefallens, der ästhetischen Kontemplation, der ästhetischen Betrachtung. Diese Betrachtung rückt ein Objekt heraus aus dem Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen. Das ist ein interesseloses Wohlgefallen an dem Objekt als solchen. Das ästhetische Objekt ist herausgerückt aus allen interessensgeleiteten, absichtsgeleiteten Hin- und Rücksichten, die wir gegenüber den Dingen sonst einnehmen. Also in der ästhetischen Kontemplation sind sowohl das Subjekt wie das Objekt dieser Kontemplation gleichsam der Welt entrückt. Das Objekt, das ist dann nicht mehr bloß Exemplar einer Idee, sondern gewissermaßen die Idee selbst, in die wir uns versenken. Das ist der Gedanke bei Schopenhauer. Wenn man die ganze Macht seines Geistes der Anschauung hingibt, sich ganz in diese versenkt, und das ganze Bewusstsein ausfüllen lässt durch die ruhige Kontemplation des gerade gegenwärtigen natürlichen Gegenstandes, sei es eine Landschaft, ein Baum, ein Fels, ein Gebäude oder was auch immer. Indem man nach einer sinnvollen deutschen Redensart sich gänzlich in diesen Gegenstand verliert, das heißt eben sein Individuum, seinen Willen vergisst und nur noch als reines Subjekt, als klarer Spiegel des Objekts bestehend bleibt, so dass es ist, als ob der Gegenstand allein da wäre ohne jemanden, der ihn wahrnimmt. Und man also nicht mehr den Anschauenden von der Anschauung trennen kann, sondern beide eines geworden sind, indem das ganze Bewusstsein von einem einzigen, solchermaßen das Objekt aus aller Relation zu etwas außer ihm, das Subjekt aus aller Relation zum Willen getreten ist, Dann ist, was also erkannt wird, nicht mehr das einzelne Ding als solches, sondern es ist die Idee, die ewige Form, die unmittelbare Objektität des Willens auf dieser Stufe. Und dadurch ist zugleich die in dieser Anschauung Begriffene nicht mehr Individuum. Denn das Individuum hat sich eben in solche Anschauung verloren, sondern es ist reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntnis, eigentlich der ästhetischen Hingabe an diese Anschauung. Ja, aber das geht nur kurzfristig. So ein Blick auf das Naturschöne wie das Kunstschöne. Über das Kunstschöne müssen wir noch ein bisschen sprechen dann.